Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Nun beginnen wir mit Zippo, zweiter Teil. Wer es noch nicht gehört hat, ich habe heute in einer Woche, sprich am 12. Geburtstag, und ich möchte einem Hörer stellvertretend für alle etwas schenken. Und zwar ein Zippo-Feuerzeug, das mir selbst lieb und wert ist, vom Motto her, vom Motiv her, und etwas ist, was sehr, sehr zu mir gehört. Sie finden in meinem gestrigen, sonntäglichen Podcast alle Einzelheiten und auch die Links zur amerikanischen Zippo-Seite. Herzlichen Dank für die ersten zwei Tipps, die bereits eingelaufen sind. Und ja, sie sind gar nicht so schlecht drauf. Also, ich muss schon sagen, gut, bitte schauen Sie dort mal an, sich das an. Nun, meine Lieben, ich bin ja da herumgesurft im Internet, um mir mein Lieblingstipo, mein aktuelles, auszusuchen. Und bevor ich auf dieses gestoßen bin, habe ich mir da ganz viele dieser Online-Shops da hier in eBay angeschaut. Da gibt's ganz viele Zippo-Shops und da schaue ich mir das so durch und da gibt's alle möglichen sehr eigenartigen Dinge. Jetzt ein kleiner Tipp. Mein Lieblingszippo ist kein Zigarettenzippo. Es steht also nicht drauf Camel oder Marlboro oder Goulard oder sonst was. Es ist auch keines der Whiskys-Zippos. Gibt's ein paar amerikanische Sorten, die mir überhaupt nichts sagen. Sollen eh grausig sein. Ist es auch nicht. Nein, es ist nichts, was man so kaufen kann, was da drauf zu sehen ist. Kreuz, wie gesagt, auch keines. Nun gut, ich surfe da so in der Gegend rum, schaue mir die Dinge so an und so weiter und so fort und plötzlich denke ich mir, das gibt's jetzt aber nicht. Was sah ich? Ich sah allen Ernstes ein Zippo, da war das deutsche Panzerkampfabzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg drauf. Ich denke, was ist denn jetzt los? Dann gehe ich weiter, da ist da irgendein Infanteriekampf-Nahkampfabzeichen drauf aus dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke mir, jetzt fange ich aber langsam an zum Spinnen. Und der Höhepunkt des Ganzen war, gibt's ein Zippo, da ist allen Ernstes dieses alte Scheißplakat drauf, wo man einen völlig ausgemergelten deutschen Soldaten mit Stahlhelm sieht und da drunter steht, Lanzer kämpft, klagt nicht. Ich glaube, ich spinne. Ja, wer um alles in der Welt bitte im Jahr 2007 kauft sie sowas? Kauft sie sowas, offenkundig ist es nur in Deutschland auf dem Markt, kauft sie das mit dieser Geschichte? Ja, du blöder Bude, du dir das kaufst, geh bitte auf den nächsten Soldatenfriedhof. Schau dir mal diese unendlichen Reihen von weißen Betonkreuzen an. Da hast die Lanzer, die nicht geklagt haben, sondern gekämpft haben. Geh in die Kirchen ums Eck eine und schau dir mal die gefallenen Tafel an, die dort im schwarzen Marmor drin hängt. Schau das an, wie die zugrund gegangen sind. Schau dir an, wie immer mehr deutsche Soldaten zugrund gegangen sind. Und du rennst dann allen Ernstes mit einem Feuerzeug um, wo dieser Wahnsinnsslogan drauf ist. Abgesehen davon, dass ich mich überhaupt vollkommen frage, wieso man sowas in Deutschland überhaupt verkaufen darf. In Österreich darfst du es nicht verkaufen, da wäre Besitz alleine schon strafbar. Aber gut, ist die unglaubliche Sauerei, dass es offenkundig Leute gibt, die das kaufen. Und die Sauerei dahinter ist nicht, dass sie es kaufen, sondern die Sauerei dahinter ist, dass sie nicht wissen, wofür diese Menschen gestorben sind. Es sind unglaublich viele deutsche Soldaten zugrund gegangen. Elendiglichst. Und dann rennt irgendein blöder Bub mit einem Zippo-Feuerzeug um, wo sowas draufsteht, weiß nicht, warum die zugrunde gegangen sind. Ja, weshalb sind die deutschen Soldaten eigentlich zugrunde gegangen? Also ich will jetzt nichts hören von schlechter taktischen Führung oder schlechter Ausrüstung oder was weiß ich für's für ein Kass. Nein, wofür sind die gestorben? Und ich nehme jetzt einmal die österreichischen Soldaten hinein. Zum Beispiel das berühmte Wiener Hausregiment K&K Nummer 4 Hoch- und Deutschmeister. Das Wiener Hausregiment Hoch- und Deutschmeister ist mit einer Verlustrate von 90% in Stalingrad zugrunde gegangen. Das wurde ja eingegliedert der deutschen Wehrmacht und durfte dann dort mitspielen. Und damit sind wir beim Punkt Österreich. Österreich 1938, Plötzlich entdeckt Hitler seine Liebe zu seinem Heimatland, zur Ostmark, und führt sie heim ins Reich. Truppen überwinden, reißen den Grenzbalken am Walserberg, das ist der Grenzübergang in Salzburg, weg, und unter Jubeln der Bevölkerung, alles irgendwelche deutsche blonde Hosen, die die Soldaten mit Blumen bewerfen, rückt die deutsche Wehrmacht in Österreich ein. Glaubt man. Das war der Teil, der gefilmt ist. Bis da irgendwelche Typen in besonders schöner Paradeuniform da über die Grenze gekommen sind, war die Besetzung natürlich längst gemacht, nicht? Also man filmt sowas selten, weil das ja Blödsinn ist. Nein, also bereits 2-3 Tage vorher landeten am Flughafen Wien, der lag damals in Aspern, eine ziemliche Anzahl deutscher U-Flugzeuge. Heraus hüpften einige Spezialeinheiten der deutschen Wehrmacht, wurden dort sofort von österreichischen illegalen Nazis empfangen, mit einer riesigen Lastwagenkolonne, die sich dort versammelt hatte, und die fuhren nun nach Wien hinein, um Österreich eigentlich zentral und ordentlich zu besetzen. Jetzt könnt ihr das hier erraten los. Was glauben's, wo die besetzt haben? Es gibt 3 Orte in Wien, die sie besetzt haben. Nummer 2 war das österreichische Rundfunkgebäude. Argentinierstraße, das war klar, man musste natürlich den Rundfunksender lahmlegen, damit nicht irgendwie die Bundesregierung noch irgendwie zu Widerstand aufrufen kann und so weiter und so fort. Man musste unbedingt natürlich die Massenkommunikation, ist damals nur des Radios und gar nichts, in die Hand kriegen. Okay. Der zweite gleichzeitig geführte Schlag war gegen das Präsidentschaftspalais und das Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz. Dort hat man also die Präsidentschaftskanzlei und die Bundesregierung besetzt und in Haft genommen. Auch klar. Aber das sind die Nummer 2 und die Nummer 3. Was ist die Nummer 1? Mit meiner großen Verehrung an die Frau Universitätsprofessor Erika Weinzierl, die mit unglaublicher akribischer Arbeit sich ewig, eigentlich ihr ganzes Leben lang, der Geschichte Österreichs in der Zeit des Nationalsozialismus gewidmet hat, diesen äußerst akribisch, ordentlich, wissenschaftlich erforscht hat, und dem von ihr herausgegebenen Sammelband Anschluss 1938, heute leider vergriffen, aber in der nächsten Universitätsbibliothek gerne auszuborgen, ihrem Ansatz, warum Hitler Österreich besetzt hat. Hitler war pleite. Meine Lieben, wenn Sie jüngere Zuhörer sind, dann haben Sie ja immer gehört, wie der Hitler an die Macht gekommen ist, da sind 2 Dinge passiert, die Züge sind pünktlich gefahren und wir haben alle Arbeit gehabt. Wenn Sie älter waren, dann haben Sie das auch erlebt, vielleicht sogar noch die große Arbeitslosigkeit, furchtbarste Zustände in ganz Europa, da kommt der Hitler an die Macht und plötzlich haben alle eine Arbeit. Jetzt gibt's ja einen ganz einfachen Punkt, Arbeit fällt nicht vom Himmel, auch die deutschen Autobahnen nicht, auch die anlaufende Rüstungsindustrie nicht, die muss zahlt werden. Und Hitler und Freunde haben eine ganz, ganz einfache Sache gemacht, sie haben einfach die Währungsreserven, also den Staatsschatz Deutschlands, ausgekaut. Gut, die sind in die Macht gekommen, haben sofort die Deutsche Reichsbank geplündert, haben alles ausgekaut, haben davon alles mögliche öffentliche Aufträge gemacht, vor allen Dingen die Rüstung hochgedreht bis zum Letzten, und sie haben sich noch unglaublich große Kredite genommen in den USA, haben sie auf US-Dollar lautende Staatsanleihen begeben bis zum Abwinken, die auch sofort von amerikanischen Schatzamt gezeichnet wurden, weil die Amerikaner nämlich auch keine Trotteln waren, haben sie gesagt, naja, den kleinen Deppen, den erledigen wir jetzt einfach wirtschaftlich. Und jetzt haben wir 1938 und Deutschland ist pleite. Das ist immer der kleine Nachteil, nicht? So bei Diktaturen, die tun immer großartig und in Wirklichkeit hauen sie natürlich nur das Geld aus. Zum Beispiel für Rüstung, das irrsinnig Blöde an einem Panzer ist eigentlich, dass der sehr teuer ist und zu absolut nichts nütze, außer zum Schießen und Kämpfen, aber du kannst damit nichts machen. Das heißt, das ganze Geld ist einfach eine komplette Fehlinvestition. Das ist nicht, wie wenn du einen Traktor kaufst, ne? Der kann dann auch irgendwie ackern und ecken und mähen und was weiß ich, was alles tun. So ein Panzer steht dann einfach nur blöd in der Gegend rum. Ist ja irrsinnig teuer, weil nach einem Tag geputzt werden muss und repariert werden muss. Also kostet nur ein Geld, bringt nichts. Wenn man ziemlich viel Geld für solche Aktionen ausgibt, kriegt man zwar eine prosperierende Wirtschaft, weil ja plötzlich alle Arbeit haben, aber auf Pump. Zwar, indem er seinen ganzen Staatsschatz hinausschleudert und dann noch die Amerikaner anpumpt, irgendwann einmal ist fällig. Ja, im Jahr 1938 waren die Anleihen fällig. Nicht alle natürlich, aber eine Riesenzahlung wäre angestanden an abgelaufenen Staatsanleihen und man hätte jetzt Deutschland, hätte US-Dollar in die nach Amerika zahlen müssen und sie haben keine mehr gehabt. Der erste Punkt, der erste Ort, der in Österreich besetzt wurde, war die Österreichische Nationalbank. Denn die österreichischen Bundesregierungen hatten auch in der Weltwirtschaftskrise eine unglaublich harte Hartwährungspolitik durchgezogen, einfach überhaupt kein Geld ausgeben und den Staatsschatz bewahrt und gepflegt und gehegt. Und meine Lieben, als die deutschen Spezialtruppen Bundeskanzleramt, also Regierungszentrale und Rundfunkzentrale besetzt haben, da waren die ersten schon am Rückweg. Da war der Staatsschatz der Österreicher schon verladen in Kisten und alles Mögliche und ging bereits mit der vorher genannten Lastwagenkolonne wieder Richtung Flughafen Aspern. Als die offiziellen Truppen den Grenzbaum am Walserberg niedergerissen haben, war dies, was wichtig war, längst erledigt. Deutschland hatte wieder Geld, Deutschland konnte die amerikanischen Kredite bezahlen, Deutschland konnte etwas weiterrennen lassen. Wenn Sie sich jetzt ein bisschen die weitere Geschichte anschauen, dann werden Sie merken, jedes Jahr gibt es einen nächsten Eskalationsschritt. Es gibt immer wieder was ganz Wildes, was der Hitler veranstaltet, bis er eben dann 1939 versucht, sich Polen nochmal unter den Nagel zu reißen. Nur spielen jetzt die Westalliierten wirklich nicht mehr mit. Und raten Sie mal, was im Jahr 1939 geschehen war. Der österreichische Staatsschatz war ausgegeben. Deutschland war wieder pleite. Und es gab nur eine einzige Möglichkeit mehr für Hitler, sich zu retten, den großen Krieg. Weil Staaten, die im Krieg sind, ihre Auslandsschulden prinzipiell nicht bezahlen. Das ist weltweit so, ich glaube, irgendwo steht das sogar im Völkerrecht drinnen. Und wenn er nicht den Krieg gegen Polen begonnen hätte, wenn er nicht den Weltkrieg vom Zaun gebrochen hätte, dann hätte er den Staatsbankrott erklären müssen. Dann hätten ihn wahrscheinlich all die Leute, die jetzt immer gesagt haben, ja, super Hitler, passt schon, Adolf, jetzt haben wir endlich wieder Arbeit und Brot, die dann allesamt schlagartig auf der Straße gestanden wären, weil es nämlich einfach überhaupt keine Wirtschaft in Deutschland mehr geben hätte. Nach einem Staatsbankrott gibt es eigentlich gar keine Wirtschaft mehr. Hätten die wahrscheinlich die Reichskanzlei gestürmt und den kleinen Braunauer aufgehängt. Wofür sind die deutschen Soldaten gestorben? Die deutschen Soldaten, die kämpfen sollten und nicht klagen. Sie sind gestorben, damit der Herr Hitler an der Macht bleiben kann, leideln. Das war das Einzige. Und jetzt ein ganzes Volk geopfert und sämtliche Juden und riesige Teile der russischen Bevölkerung, riesige Teile der polnischen Bevölkerung, große Teile der tschechischen Bevölkerung. Hat er geopfert, nur aus einem einzigen Grund, damit er an der Macht bleibt. Und es war ihm bis zum letzten Moment alles scheißegal. Wie er im Bunker der Reichskanzlei gesessen ist, hat er noch durch einen SS-Spezialtrupp eine U-Bahn-Station in die Luft springen lassen, die gefüllt war mit Flüchtlingen, nur damit er 2 Stunden mehr Zeit gewinnt. Ja, die Mächtigen haben eine Fähigkeit, an der Macht zu bleiben. Und es ist ihnen sowas von völlig wurscht, wenn ihr eigenes Volk plus ein paar andere Völker dabei zugrund geht. Wurscht, Hauptsache ich bleib an der Macht. Ich raube, ich halte den Schein aufrecht. Deswegen mag ich keine blöden Burm, die mit Feuerzeugen in der Gegend umrennen, auf denen draufsteht, Soldaten kämpft, klagt nicht. Und das Zippo ist ja ein Benzinfeuerzeug, gell? dürfen Sie mal raten, was US-amerikanische Spezialtruppen als das erste besetzt haben, als sie Bagdad erreicht haben oder drüber abgesprungen sind oder mit dem Hubschrauber gelandet sind oder wo es auch immer. Das war nicht der Präsidentenpalast von Saddam, um den bösen Bösen zu fangen. Es war einfach das Ölministerium. Wir sind anders. Wir Christen geben Fehler zu, wir stehen dazu und wir opfern nicht andere Menschen. Aber wir müssen uns ständig der Tatsache bewusst sein, dass es genug Menschen gibt, die genau das tun. Und wir werden es niemals hinnehmen. Wir werden uns niemals anpassen und ebenso beginnen. Und wir werden immer deutlich und laut machen, wenn es jemanden gibt, der eben dieses versucht. Einen gesegneten, einen kämpferischen Abend, Ihr Pfarrer Hans Spiegel.